Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Investor Stories Podcast. Und wir haben mal wieder einen Wiederholungstäter hier bei uns im Podcast, und zwar den Finanznomaden, den Manuel. Herzlich willkommen zurück im Podcast.
Hallo Tim, schön, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, ich freue mich, dass du wieder da bist, denn als wir das letzte Mal gesprochen hatten, da warst du mehr oder weniger kurz vor der absoluten finanziellen Freiheit oder warst im Zweifel vielleicht sogar schon fast da und hast schon den Austritt sozusagen geplant und deine Reise, die dann folgte. Und jetzt hast du nicht nur eine Reise schon gemacht, sondern schon zwei längere Aufenthalte. Und ich dachte mir, das ist ein ganz guter Anlass, um nochmal über das Thema zu sprechen, was sich bei dir seitdem verändert hat, aber auch wie du quasi auch während diesen Auszeiten oder ist ja ein fortwährender Zustand mit deinen Finanzen quasi umgegangen bist und was du da vielleicht auch so gelernt hast. Und genau, deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Wer die erste Folge nicht gehört hat, das ist die Folge 213, kann ich auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuhören. Sehr, sehr coole Folge, aber vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung von dir. Wer bist du und was machst du eigentlich so?
Ja, also ich bin Manuel, wahrscheinlich besser bekannt als der Finanznomade. Bin 34 Jahre alt, seit 2020 finanziell unabhängig und seit April 23 quasi ohne Job und somit Privatier, selbstständig, Coach, auf Reisen, genau.
Sehr gut. Dann starten wir doch mal. Ich habe sogar gerade nachgeguckt, als du die Zeit gesagt hast, es war wirklich exakt in dem Monat, wo du dann gekündigt hast, ist die Folge rausgekommen. Ja, vielleicht magst du einfach mal erstmal einen Überblick geben, wie war das quasi zu kündigen und wie ging es dann quasi auf die erste Reise sozusagen und wo bist du gewesen?
Puh, also wie war das zu kündigen? Tatsächlich schwierig für mich, weil ich doch ziemlich lange in dem Unternehmen war. Also ich war ja da insgesamt 10 Jahre und ich habe mich mit den Kollegen gut verstanden und so und mir hat die Arbeit auch grundsätzlich Spaß gemacht und ja, war dann schon eine schwierige Entscheidung, dann da tatsächlich auch zu kündigen und ja, sich in die Freiheit aufzumachen. Soll ich sagen, ich habe es tatsächlich nicht bereut seitdem.
Also, das ist schon mal gut.
wir haben viele Reisen gemacht, wir waren lange unterwegs, haben ja den deutschen Winter im Endeffekt komplett ausgelassen und ja, das ist jetzt so aktuell irgendwie unser Leben, dass wir meistens so im Winter nicht mehr hier sind.
Wenn du sagst wir, das sind du und deine Freundin, oder?
Genau, meine Freundin Nicole, mit der ich auch schon jetzt fast 4 Jahre zusammen bin, wir reisen dann gemeinsam.
Und sie hat quasi auch nebenbei angespart oder sag ich mal halt sich was aufgebaut, um es sich auch quasi leisten zu können, davon zu leben, oder wie hat sie das quasi gemacht?
Ist bei ihr ein bisschen anders. Also sie spart natürlich auch und investiert an der Börse. Also ist ja fast klar, sie ist mit mir zusammen. Also muss so sein. Sie ist Freelancer. Also sie kümmert sich um Marketing für diverse Unternehmen und ist hauptsächlich mit Spezialisierung auf LinkedIn und hilft da eben anderen Leuten sichtbar zu werden. Und das ist ihr Job quasi, den sie halt als Selbstständige ausübt, und das große Vorteil davon ist halt ortsunabhängig. Also sie braucht nur Internet und Strom für den Laptop und das war's. Der Rest geht überall von der Welt.
Das ist sehr gut. Und dann seid ihr quasi, wie lang war die erste Reise? Und vielleicht magst du noch mal ein bisschen örtlicher da genau einen Einblick geben, wo ihr da quasi längst gereist seid.
Gut, wie lang war die erste Reise? Also insgesamt war die Reisedauer insgesamt so 12 Monate. Wir waren aber 2 Monate zu Hause im Heimaturlaub im Sommer. Und ja, wo waren wir überall? Also wir waren in Vietnam, wobei man sagen muss, da waren wir eigentlich nur an einem einzigen Ort. Also wir reisen immer sehr langsam, das heißt meistens sind wir 30 Tage an einem Ort. Und da waren wir in dem kleinen Städtchen Hoi An. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Und ja, wo waren wir sonst noch? Thailand waren wir mittlerweile schon diversen Orten, also Koh Samui schon mehrmals. Wir waren in Chiang Mai, wir waren auf Phuket. Wir waren sogar letztens in so einem kleineren Ort neben Pattaya, Chomtien Beach heißt es. Und wo waren wir noch? Malaysia, Kuala Lumpur, Bali waren wir auch längere Zeit, also ich glaube 3 Monate alleine waren Bali, Canggu, also der eine
Also
oder
man
andere
merkt,
kennt.
Südostasien hast du mittlerweile, kennst dich ganz gut aus. Ist auch preislich wahrscheinlich attraktiver da. War das so ein bisschen, wie du es erwartet hast, oder hat dich da kostentechnisch auch das ein oder andere im Zweifel dann überrascht, als du dann da tatsächlich vor Ort warst?
Ja, was soll ich sagen? Also generell, wie wir die Reiseplanung angefangen haben, war Corona-Zeit damals noch. Da haben wir die ersten Hotels und Unterkünfte uns angeschaut und da waren die Preise ja absolut am Boden, weil die waren einfach froh, wenn da irgendjemand vorbeikommt. Ja, jetzt sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Also es ist wesentlich teurer wieder geworden. Aber natürlich, wenn man es mit Deutschland vergleicht, das ist immer noch extrem günstig. Also so eine Unterkunft bezahlt da irgendwie 700 € im Monat und dann hast du schon eine wirklich schöne Geschichte und ja, das Leben da ist einfach komplett anders. Also du hast da eine komplett andere Kaufkraft. Du kannst einfach jeden Tag essen gehen und du kannst dir das leisten und es ist immer noch günstiger, wenn ich in Asien dreimal am Tag essen gehe, ist günstiger, wenn ich bei uns einmal am Tag essen gehe. Und ja, auch das Service und so weiter ist da schon viel besser. So Wäscheservice, Putzfrau, was weiß ich, das kann man sich halt alles leisten. Und das ist auch ein Grund, warum wir ganz gerne in Asien sind. Mit dazu die ganze Kultur und die sind halt so freundlich und die Sonne, das ist einfach, das ist so richtig Urlaubsfeeling und da fühlt man sich einfach wohl.
Du hast eben auch schon den Besuch zu Hause als Heimaturlaub bezeichnet. Hat sich deine Heimat sozusagen in die Welt hinaus verlegt? Also hast du richtig quasi in Deutschland dann auch Wohnung oder habt ihr Wohnung gekündigt oder habt ihr sogar euch abgemeldet, Steuerstatus weggeschoben oder seid ihr quasi mit der Base sozusagen trotzdem noch in Deutschland?
Wir sind immer noch mit der Base hier. Also die Wohnung ist ja von meiner Mutter. Das heißt, wir zahlen jetzt nicht die ortsübliche Miete. Wir kommen da ein bisschen günstiger weg. Und es ist auch so, wir haben noch nicht diesen Dauerreisestil für uns entdeckt. Also es macht oder uns gefällt schon auch, wenn man mal wieder zu Hause ist, in den eigenen 4 Wänden, wo man einfach weiß, keine Ahnung, der Teller ist in dem Schrank und du weißt, wo du einkaufen gehst und wo du alles bekommst. Und natürlich auch die Freunde und Familie, die sind ja auch zu Hause. Von denen her, ja, werden wir die Wohnung jetzt auch erstmal noch behalten. Und ja, wo die Reise hingeht, das sehen wir dann noch. Das, ich sag mal so, Auswandern ist jetzt nicht ausgeschlossen, aber es ist jetzt aktuell auch kein brennendes Thema.
Ja, das habe ich tatsächlich bei mir auch und meinen Reisen auch immer festgestellt, dass irgendwie nach einer gewissen Zeit freut man sich doch auch wieder auf quasi seine Freunde zu Hause zu sehen, irgendwie einen halbwegs geregelten Tagesablauf zu haben. Gut, den hat man vielleicht auch, aber es ist immer noch mal was anderes, wenn man dann zu Hause ist. Und was aber tatsächlich so oder so bleibt, ist ja das Thema Finanzen. Und deswegen, und dafür machen wir natürlich auch den Podcast hier, würde mich natürlich interessieren, wie du das Ganze finanziell gemanagt hast, weil wer die erste Folge gehört hat, weiß, du machst einen relevanten Anteil deiner Einnahmen aus Optionsgeschäften. Ich würde sogar fast sagen, den überwiegenden Anteil. Und das bedarf ja durchaus auch etwas aktive Arbeit. Und genau, deswegen wäre die Frage, wie hast du generell so budgetiert und wie hast du nebenbei quasi gearbeitet, sozusagen, um auch weiterhin diese Geschäfte zu machen? Oder hast du das auch überhaupt?
Gut, also wie hat man budgetiert? Gerade beim Urlaub oder bei unseren Reisen ist es relativ oft so der Fall, dass wir schon die ganzen Unterkünfte im Vorhinein gebucht haben. Also wir machen das jetzt nicht so spontan. Das heißt, wir haben auch die meisten Unterkünfte im Vorhinein schon bezahlt. Und wenn wir dann unterwegs sind, sind die einzigen Kosten, die halt auftreten, ja, wenn du halt essen gehst oder deine Wäsche machen lässt oder einen Ausflug, Freizeitausgaben, pipapo. Und ja, wir Klar, der Finanznormale setzt sich natürlich ein Budget dabei. Es gibt jetzt ein Tagesbudget, das wir immer versuchen einzuhalten. Also das ist irgendwo zwischen 40 und 50 Euro pro Person. Mit dem rechnen wir, was wir vor Ort brauchen. Und die Unterkünfte und Flüge kommen halt noch oben drauf. So im Schnitt kommen wir halt dann irgendwo bei 1000, 1300 Euro oder sowas pro Person im Monat raus, die wir auf Reisen brauchen. Plus natürlich die Kosten, die weiterhin zu Hause noch anfallen. Und ja, wie habe ich das Ganze gemacht? Also ich bin da generell so ein Freund, dass ich meine Ausgaben, die ich schon kenne, vorher schon auf Rücklagenkonten angesammelt habe. Also ich habe eine entsprechend hohe Cash-Reserve, deshalb kann ich das Geld einfach von da runternehmen und dann passt die Sache. Das ist alles vorher berechnet. Und selbst wenn da jetzt kein einziger Cent in dieser Reisezeit reinkommen würde, wäre alles finanziert und darüber hinaus. So, und die andere Frage, zwecks Optionen und Handeln, wie ich das unterwegs mache, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil in Asien sind wir 6 bis 7 Stunden vorne dran. Das heißt, wenn die Börse bei uns in Deutschland um 3:30 aufmacht, dann ist das halt 20 oder 21:30 dann in Asien. Und je nachdem, dann kommt dann die Sommer- und Winterzeitumstellung noch ins Spiel, dann ist es da auch teilweise echt 10:30, wo es dann erst losgeht. Ist für mich schon eine Umgewöhnung, weil ich bin eher der ja, früh zu Bett gehe und eher wieder früh aufstehe. Und ja, ansonsten hat sich dann nicht viel verändert, weil ich brauche immer noch meine 1 bis 3 Stunden in der Woche für den Optionshandel. Und die findet man auch, wenn man auf Reisen ist. Also die bekommt man schon irgendwie unter. Ja. Also hast du noch was gefragt gehabt oder so?
Nee, nee, du hast es, ich bin schon fast überrascht, wie gut du dir alle meine Fragen gemerkt hast. Daran, das ist ja auch fairerweise gemein, als Interviewsteller dann direkt erstmal so einen Katalog an Fragen abzuladen. Genau, nee, tatsächlich würde ich hinten dran fragen, einfach, um nochmal ein bisschen besseres Gefühl zu kriegen für eben die Optionsgeschäfte, weil das ein, also vielleicht magst du erstmal zum Überblick sagen, wie viel macht denn überhaupt Optionsprämieneinnahmen bei deinen Einnahmen aus und auch, sag ich mal, von der Asset-Allokation, die dahinter stellt, wie viel hast du quasi den Optionsgeschäften sozusagen zugeordnet?
Fangen wir vielleicht mit der Asset-Allokation an. Also ich bin Stand jetzt ganz aktuell bei 421.000 Gesamtvermögen und im Optionsdepot liegen 185.000. So Pi mal Daumen. Es schwankt natürlich täglich, also ein bisschen weniger als die Hälfte. Und dann habe ich DKB-Depot ist bei mir, da sind die ETFs drinnen, das sind um die 103.000, glaube ich, Stand jetzt. Und bei Trade Republic habe ich dann so ein Einzelaktiendepot jetzt frisch auf der Reise angefangen. Das sind irgendwie, ich glaube, 17.000 oder so sind in Einzelaktien und dann im Moment andersrum, 26.000 in Einzelaktien und irgendwie 17.000 in Cash noch. Das nutze ich momentan einfach zur Verzinsung. Ja, und dann habe ich noch ein paar Edelmetalle und einfach Cash, Bargeld einfach noch. Genau, das war jetzt mal das zur Asset-Allokation. Und ansonsten Thema Optionshandel. Wie viel macht das von meinem Einkommen aus? Also ist es irgendwie im Schnitt komme ich, keine Ahnung, auf 4.000, 5.000 netto im Monat oder sowas. Und Optionshandel, also jetzt nur die reinen Optionsprämien, das sind irgendwie, glaube ich, bei 3.000 bis 4.000 im Monat. Dann kommen dann noch Dividenden und Ausschüttungen von den Aktien und CEFs, die ich da im Optionsdepot habe, mit rein. Das sind dann irgendwie nochmal so 800 bis 1.000 Euro im Monat. Und der Rest kommt dann tatsächlich von den ETFs, den Einzelaktien. Dann habe ich noch PV-Anlage auf dem Dach von meinen Eltern drauf. Das sind dann nochmal 200 Euro im Monat. Genau. Aber der Haupteinkommen ist definitiv Optionsprämie.
Einfach weil du es jetzt schon nochmal erwähnt hast, du hast ein neues Depot mit Trade Republic angefangen. Also das Tagesgeld da nutze ich auch, das sind ja mit unschlagbare Zinsen da. Aber warum hast du da quasi nochmal ein separates Einzelaktiendepot aufgemacht und was ist die Strategie dahinter?
Ja, das Ding ist, ich war lange Zeit Verfechter von ETFs, marktbreit, MSCI World, FTSE All World, Pipapo, weil ich an diese Effizienzmarkthypothese geglaubt habe. Und Ich habe ja auf der Reise angefangen, mir so eine Finanz-App zu programmieren und ziehe mir da ganz viele Daten zu einzelnen Unternehmen, also die ganzen Geschäftsberichte, die werden dann automatisch von meinem Programm ausgewertet und bin dann da einfach tatsächlich darauf gekommen, dass nicht jedes Unternehmen zu jeder Zeit fair bewertet ist. Also es gibt einfach so Phasen, da ist, keine Ahnung, da sollte der Kurs eigentlich 30% höher stehen anhand von den Cashflows, die das Unternehmen macht, tut er aber nicht. Also es ist sehr günstig. Und dann gibt es wieder so komplette Übertreibungsphasen, da steht das Ding irgendwie 50% höher, als irgendwie sämtliche Einnahmen des Unternehmens dir sagen würden. Und ja, da sollte man halt vielleicht nicht einkaufen. Und wie das habe ich dann eben ausgeweitet, aktuell sind es 320 Aktien, die ich somit beobachte. Und habe dann einfach festgestellt, ja, es wird definitiv Sinn machen, dass ich auch ein Einzelaktiendepot habe und dann entsprechend die unterbewerteten Aktien kaufe und die überbewerteten halt in dem Moment nicht. Und ich bin ja immer der Typ, ich gehe transparent mit den Dingen um und ich will dann natürlich auch, wenn ich so eine App programmiere, die wo man sagt, okay, jetzt ist eine Aktie gut oder ist schlecht, dann will ich das natürlich auch mit eigenem Geld probieren. Deswegen habe ich das Depot dann einfach eröffnet. Und bin auch schon sehr zufrieden mit der Performance seitdem.
Sehr gut. Also hast du den Markt damit geschlagen als Benchmark?
Ich keine Ahnung, ob ich den Markt geschlagen habe, aber so im Schnitt, also die meisten Aktien, die ich gekauft habe, die stehen irgendwie bei plus 25% und das Depot habe ich jetzt, keine Ahnung, weiß nicht, maximal 6 Monate oder irgendwie sowas.
Klingt solide. sind das dann schwerpunktmäßig irgendwelche Big Cap Aktien, die quasi gefallen sind? Oder wie kommst du darauf, dass die quasi günstig sind? Oder tummelst du dich auch im Small- und Micro-Cap-Bereich? Oder was ist da quasi so dein Jagdrevier?
Tatsächlich ist da irgendwie alles dabei. Also ich lese auch viele Finanzblogs im Internet und wenn da wieder irgendeine Aktie vorgestellt wird, dann versuche ich meistens die auch in mein System mit aufzunehmen, also die Daten dafür zu bekommen. Und man glaube, ich kann schon sagen, dass es eher die größeren, bekannteren Aktien sind, die ich da beobachte. Und die schwanken auch immer wieder. Ich meine, ganz ehrlich, selbst so banale Aktien wie so eine Reality Income, selbst die weicht 20, 30, 40% vom wahren Wert mal nach oben, mal nach unten ab. Und man muss einfach nur die Geduld haben, dann einzusteigen, wenn es gerade günstig ist.
Ja, und auch das Cash zur Hand haben, aber dafür ist dann natürlich dein Cash-Buffer wieder recht praktisch, um ja mit auch Opportunitäten ausnutzen zu können.
Genau, und natürlich auch das Einkommens investieren, weil das Cash füllt sich ja jeden Monat wieder auf.
Genau. Ja, das ist vielleicht nochmal eine ganz gute Frage. Also du zwackst dann dir sozusagen von den Einnahmen, die du generierst, sei es jetzt durch die Optionen etc., natürlich die Kosten, die du für Reise und zum Leben brauchst. Und der Rest wird dann quasi nach welchem System sozusagen verteilt, einfach auf den bestehenden Konten gelassen oder, sag ich mal, schiebst du dann hin und her, wo du das Geld gerade in welchen Topf brauchst?
Gut, also ich mache es meistens so, bei der DKB habe ich 200 Euro Sparpläne aktuell am Laufen im Monat. Das heißt, das läuft da, sage ich mal, so im eigenen Saft irgendwie so drinnen. Also die Ausschüttungen decken auch wieder die Sparpläne. Bei Trade Republic ist es eh klar, da läuft es sowieso auf das Verrechnungskonto und wird instant ja wieder verzinst. Das heißt, da bleibt es auch erstmal drin. Und eigentlich mache ich das nur beim Optionsdepot so, dass ich, wenn ich mal wieder Geld brauche, wenn ich mir denke, okay, der Puffer wird jetzt dann langsam ein bisschen klein für meine geplanten zukünftigen Ausgaben, dann zahle ich mir meistens einfach mal wieder 5.000 Euro oder irgendwie sowas aus und das landet dann einfach wieder in meiner Liquidität. Ja. Und ja, in der Zwischenzeit füllt sich das Optionsdepot dann halt immer wieder durch die Optionsprämien an. Also Stand jetzt muss man auch dazu sagen, da liegen irgendwie 24.000 Euro Cash schon wieder rum und dann noch $6.000 oder irgendwie sowas. Also es liegt genügend rum in dem Depot, was schon wieder bereit ist zum Entnehmen.
Aber über die letzten 2 Jahre sind ja auch ordentlich die Währungskurse geschwankt. Hat sich das, sage ich mal, für dich, insbesondere weil du ja mit US-Dollar auch handelst, bemerkbar gemacht auf die ein oder andere positive wie negative Weise? Oder ging das mehr oder weniger unter aufgrund der Masse, die du da hast?
Also man merkt es mit Sicherheit, gerade auch bei den Cashflows, also die Dividenden und ETF-Ausschüttungen, die hängen ja auch stark davon ab, wie der US-Dollar-Euro-Kurs gerade steht, das merkt man schon. Ich habe da jetzt aber tatsächlich keine Strategie in dem Sinne, dass ich da irgendwie umschicht oder sonst was. Ich halte mein meistes Cash normalerweise in einem Optionsdepot in Dollar, einfach weil ich US-Aktien fair optioniere und dann einfach Dollar Cash brauche, wenn ich kaufen muss. Und noch dazu gibt es halt da auch momentan die höheren Zinsen. Also gibt es immer noch auf T-Bills 4,5% bis 5% und das kann man einfach mitnehmen. Ja, und ansonsten, es hat schon immer geschwankt. Also ich habe das Optionsdepot in US-Dollar jetzt schon 9 Jahre oder fast 10 Jahre. Ich habe alles miterlebt, von 1,40 bis 0,95 oder so, glaube ich, waren wir auch einmal mittendrin. Und jetzt sind wir wieder bei 1,10 ungefähr. Also über lange Sicht gleicht sich das aus. Also ich hedge da jetzt nichts oder in der Richtung.
Ja, das Cash hältst du dann auch als Cash oder, wie du gerade eben angesprochen hast, packst es tatsächlich in T-Bills oder so kurzlaufende ETFs oder quasi wie ist das Cash-Teil sozusagen in dem Depot abgebildet?
In dem Depot ist es so, also die Euro sind tatsächlich wirklich Euro-Cash, damit es einfach jederzeit auszahlbar ist, wenn ich dann Geld brauche. Die US-Dollar, die ich vorher gesagt habe, die 6.000, das sind auch Cash und dann habe ich noch 60.000 in T-Bills aktuell drinnen. Genau, und die werde ich dann jetzt demnächst aufstocken, also die werden jetzt Ende Oktober fällig und dann mal schauen, ob ich dann ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr nochmal T-Bills mache.
Ja, aber das sind Staatsanleihen für die, die T-Bills jetzt nichts sagen. Amerikanische Staatsanleihen.
Genau, Kurzläufer. Also tatsächlich nur bis zum Jahr oder sowas.
Genau, gab es ja jetzt auch ordentliche Zinsen dank den Erhöhungen über das letzte Jahr. Hat gut Spaß gemacht, kann ich mir vorstellen.
Ja, und hat immer den Vorteil, dass die Margin quasi damit gedeckt ist. Also das ist fast so gut wie Bargeld.
Ja. An dieser Stelle wird es Zeit für einen kleinen Werbehinweis. Ich bin mir sicher, wie jeder gute Investor sparst auch du gerne Steuern. Und wenn du Immobilien vermietest, habe ich jetzt tatsächlich einen praktischen Ratschlag für dich. Die meisten schreiben ihre Immobilien mit den klassischen 50 Jahren Laufzeit, also dann 2% jährlich ab. Das muss man aber nicht zwingend machen, denn die tatsächliche Nutzungsdauer kann anders sein und dann, wenn man das dem Finanzamt nachweist, darf man tatsächlich auch die Abschreibung erhöhen. Dadurch hast du wiederum den Vorteil, dass du eine höhere Steuererstattung bekommst und so mehr Cashflow für dich. Wie kriegt man das Ganze jetzt hin? Dabei hilft dir unser heutiger Werbepartner Nutzungsdauer.com. Ihre zertifizierten Sachverständigen erstellen valide Gutachten zur Restnutzungsdauer, die du dann deinem Finanzamt vorlegen kannst, um deine jährliche Abschreibung zu optimieren. Der Vorteil ist dabei, dass du dank Rechtsschutz und Geld-zurück-Garantie kein Kostenrisiko hast. Besichtigungen sind deutschlandweit möglich. Erfahre jetzt mehr auf investor-stories.de/Nutzungsdauer oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Bezüglich Margin, wie viel Margin nutzt du denn oder ist es mehr oder weniger, sei es jetzt auch durch die T-Bills, trotzdem cash-secured, die Option, die du schreibst und was ist eigentlich generell vielleicht dann angehangen, deine Optionsstrategie für diejenigen, die die erste Folge nicht gehört haben?
Ja, also es hat sich tatsächlich in den Jahren geändert. Angefangen habe ich immer komplett Cash secured oder bei Calls dann eben mit Aktien gecovert. Das habe ich auch lange Jahre so gemacht. Aber jetzt die letzten 2-3 Jahre, sage ich mal, hat sich das ein bisschen geändert. Weil ja, die Erfahrung ist gestiegen im Optionshandel, das heißt, ich kann das alles ein bisschen besser einschätzen. Ich versuche jetzt tatsächlich delta-neutral unterwegs zu sein. Also um es kurz zu machen, du kannst auf eine Aktie Calls und Puts schreiben. Das heißt, das Risiko bleibt in der Regel ziemlich gleich, weil die Aktie kann nur steigen oder fallen. Also beides gleichzeitig funktioniert einfach nicht. Und du musst dann aber nur einmal den Margin hinterlegen, weil das weiß der Broker natürlich auch, dass das Risiko gleich ist. Das heißt aber im Umkehrschluss, du hast halt dann die doppelten Prämieneinnahmen, wie wenn du nur eine Seite abdeckst. Und nächster Vorteil ist, du kannst dich delta-neutral aufstellen. Das heißt, wenn du die Optionen im Jahr einfach richtig wählst, dann ist es im gewissen Band komplett egal, ob die Aktie jetzt heute steigt oder fällt, weil sich dein Depot einfach im Endeffekt gar nicht bewegt. Das hebt sich dann gegenseitig auf, aber du hast halt immer diesen Zeitwertverfall. Also die Prämie, die du einnimmst, das dauert ja sagen wir mal 30 Tage und dann fällt die Prämie auf null, wenn sich die Aktie nicht bewegt und dann gehört dir das komplette Geld und dieser Zeitwertverfall, den hast du halt immer. Und die Frage noch, wie viel Margin ich ausnutze, also momentan bin ich an meiner oberen Begrenzung, das heißt, ich habe tatsächlich 50% von meinem Netto-Liquidationswert ist quasi diese Margin. Das heißt, selbst wenn der Markt um 50% einbrechen würde, dann bin ich immer noch safe. Und eigentlich auch darüber hinaus, weil dann würde ich halt die anderen Depots zum Teil liquidieren und einfach Cash nachschießen, wenn es wirklich nötig ist.
Das ist ja auch, sage ich mal, das Hauptrisiko, ne? Wie bei einer Versicherung. Und das ist ja im Endeffekt nichts anderes bei Optionen, dieses sogenannte Tail Risk, das halt extrem viel auf einmal abschmiert und genau, dass man halt auf diese Fälle im Zweifel aussitzen kann. Oder halt, ne, ich meine, das ist ja das Schöne eben an insbesondere Shortputs, wenn man damit sowieso Aktien kauft, die man für den Preis sonst auch gerne gekauft hätte, dass das ganz gut ist. Aber ist das denn auch bei dir so gesetzt oder sag ich mal, um eben auch die Optionsprämie, die ja umso höher wird, je eher die auch, sag ich mal, ausgeübt werden kann, die Option, umso risikoreicher ist es ja und dementsprechend kriegt man auch mehr Prämie. Wie bist du da unterwegs? Inwiefern setzt du da die Abstände für dich oder bewertest das quasi?
Die Abstände vom Strike, oder meinst du also vom Ausübungskurs? Ja. Ja, also ich bin schon immer, seit ich Optionen handle, handle ich die Optionen immer am Geld. Also das heißt, keine Ahnung, Aktie steht bei 55,5, dann verkaufe ich einen 55er Put, also wirklich so nah, wie es nur irgendwie möglich geht. Hat den einfachen Hintergrund, da verdient man am meisten Prämie und hat den höchsten Zeitwertverfall. Nachteil daran ist, man hat ein bisschen mehr Arbeit, weil wenn sich dann die Aktie bewegt, dann muss man natürlich auch schneller rollen, wie wenn man da jetzt noch viel Luft gelassen hätte. Generell zum Einbuchen ist es so, dass ich gar nicht mehr darauf spekuliere, dass mir was eingebucht wird. Also ich will eigentlich nur diese Optionen schreiben und diesen Zeitwertverfall mitnehmen. Das ist mein Ding und ich versuche immer, die Optionen zu rollen, wenn es gegen mich läuft. Also die Einbuchung quasi zu verhindern. Und die Basiswerte, die ich für optioniere, die sind meistens relativ bekannt. Also meine größte Position ist immer noch in BlackRock-Aktien. Dürfte den einen oder anderen bekannt sein. Viele haben ja iShares-ETFs. Also das ist dann die Firma, die dahinter steht. Und der Vorteil bei den BlackRock-Optionen oder bei der Aktie an sich ist halt das, die bewegt sich ziemlich genau wie der große, breite Markt. Weil die hängen einfach an den Gebühren, die mit den ETFs einnehmen. Und wenn der Markt um 50% fällt, ja, dann fallen halt die Gebühren auch um 50%. Und deswegen hängt die Aktie da ziemlich genau dran. Aber das Beta ist so eine Kennzahl, die ist bei 1,2. Das heißt, wenn der S&P 500 $1 fällt, dann fällt BlackRock zum Beispiel 1,2. Umgekehrt, wenn es steigt, dann ebenso. Hat jetzt den Vorteil, dass man höhere Optionsprämien einnimmt, weil das Ding quasi volatiler ist wie jetzt der S&P 500. Und ansonsten habe ich im Depot einfach noch ein paar Altlasten drin. Also vor 2-3 Jahren habe ich mir die Aktien teilweise einbuchen lassen und jetzt schiebe ich die halt so vor mir her und versuche die über Calls irgendwie mal wieder rauszubekommen. Und da sind zum Beispiel 400 Stück 3M-Aktien drinnen oder 200 Innovative Industrial Properties. Also es ist so ein REIT für Cannabis-Plantagen in Amerika, der aber relativ solide Finanzkennzahlen hat. Deswegen passt es auch in mein Depot. Und ja, Bank of Nova Scotia habe ich noch drin. Dann teilweise mache ich so Spezialstrategien auf Realty Income. Da gibt es manchmal so Einstiegszeitpunkte, keine Ahnung, Aktie steht bei 62,4 und du kannst einen Call verkaufen bei 62,5, der noch 30 Tage läuft, dir aber irgendwie 2% auf das Kapital liefert. Ja gut, dann kaufe ich halt mal schnell 100 Stück und schreibe diesen Call einfach und nehme in der Zwischenzeit noch die Dividende mit. Genau, da gibt es mittlerweile einige Strategien, die ich anwende. Und wie du es vorher auch schon gesagt hast, das größte Risiko ist dieser Tail Risk, also dass wenn alles runtergeht. Aber da bin ich mittlerweile auch so weit, das kann man hedgen. Und man kann sich entsprechende Optionen ins Depot schieben, die gewinnen, wenn der Markt fällt. Und damit eben wieder dafür sorgen, dass das Portfolio relativ unbeeindruckt von den Marktschwankungen bleibt.
Die Frage mal bei diesen Hedges ist natürlich, wie sehr fressen sie die restliche Rendite sonst auf? Weil wenn man damit natürlich sein komplettes Portfolio hedgt, führt das häufig dann dazu, dass man am Ende so ja, seine Upside so sehr begrenzt, dass es am Ende sich gar nicht mehr so krass rechnet. Ist das da so oder wie siehst du das?
Ja, da soll ich sagen, da habe ich mich jetzt lange damit beschäftigt, weil ich habe natürlich viele, viele Optionen im Depot, viele Short-Optionen, also verkaufte Optionen, was im Umkehrschluss heißt, wenn die Volatilität steigt, werden diese Optionen teurer und damit geht mein Depot erstmal runter. Und jetzt habe ich halt nach einer Möglichkeit gesucht, wie kann ich dieses Risiko irgendwie hedgen? Und die Möglichkeit habe ich gefunden, ist komplett was anderes, was ganz viele andere machen. Also mich kostet das Hedging nicht mal Geld, sondern ich verdiene sogar weiterhin daran. Also ich habe im August und im September habe ich das Hedging aufgesetzt. Ich hatte dann tatsächlich erst mal einen Cashflow von ungefähr $10,000, den ich bekommen habe. Und ich habe es jetzt vom September auf den Oktober gerollt und habe da, ich glaube, $2,500 oder irgendwie sowas fürs Rollen noch eingenommen. Das heißt, man kann sich tatsächlich auch so hedgen, dass man noch mit der Zeit dran verdient. Also das geht, aber man muss halt wissen, wie man das Ganze macht. Die meisten kaufen einfach irgendwelche Wix-Calls oder sowas und das kostet natürlich Geld, ist klar, und das fehlt dir irgendwann in der Rendite, aber man kann das auch besser machen.
Was ist denn der Basiswert? Muss ich ja natürlich investigativ nachfragen.
Es ist tatsächlich auch der Wix, aber es ist einfach eine andere Strategie mit den Optionen.
Du hast vorhin nochmal den Zeitwertverfall angesprochen, dass das so ein bisschen dein Haupttreiber sozusagen in der Strategie ist. Vielleicht für diejenigen, die nicht komplett tief drin sind, magst du noch mal ein bisschen erklären, was genau das bedeutet? Was steht hinter dem Wort Zeitwertverfall? Mhm.
Kann man eigentlich am besten immer ein Beispiel von einer Autoversicherung erklären. Im Endeffekt, du schließt die Versicherung ab, zahlst deine Versicherungsprämie, da ist es halt meistens für ein Jahr. Bei mir ist es eben für einen Monat in der Regel. Und die Versicherungsprämie ist immer weg, die gehört immer dem Versicherer. Bei den Optionen mir als Verkäufer dieser Option. Und nach einem Jahr musst du ja wieder eine Prämie bezahlen für das nächste Jahr wieder. Und bei den Optionen ist es genauso. Das heißt, wenn in der Zwischenzeit, in diesen 30 Tagen, der Versicherungsfall nicht eingetreten ist, dann ist dieses Recht erstmal komplett wertlos und dann kann ich wieder ein neues verkaufen. Und das nennt man halt Zeitwertverfall. Also dieses Recht hat einen gewissen Zeitwert und der sinkt von Tag zu Tag und ist am Ende der Laufzeit dann eben bei Null angekommen. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich eine Option für $100 Prämie verkaufe, dann habe ich zwar am ersten Tag die $100 Prämie schon eingenommen, aber sie gehört mir noch nicht, weil das Versicherungsrecht ja immer noch draußen ist. Und dann geht es quasi, vereinfacht gesagt, jeden Tag um $3,33 nach unten, bis es am letzten Tag einfach komplett wertlos ist, ausgebucht wird und mir die $100 komplett gehören.
Ja, genau. Und jetzt hast du sehr gut erklärt. Vielen Dank dafür erstmal. Und jetzt hast du vorhin schon beschrieben, dass du nicht mehr nur noch auf einer Seite aktiv bist, also beispielsweise Short-Puts verkauft, die am besten noch Cash-Secured sozusagen, das ist ja der Klassiker und dann lässt man sich unter anderem zum Beispiel die Aktien einbuchen, die man eh gerne hätte, das machen ja durchaus viele und nutzen ja auch viele generell, um in Positionen einzusteigen, sondern du verkaufst gleichzeitig quasi auch noch einen Short-Call, der das dann quasi auf der anderen Seite ausgleicht oder magst du ein bisschen mal erklären, wie quasi das Risiko begrenzen oder das Rollen dann im Zweifel auch spielt, weil das Rollen ist ja im Endeffekt nochmal eine andere Systematik dahinter. Also einfach nur, dass man nochmal ein bisschen mehr Gefühl bekommt, wie denn das eigentlich funktioniert.
Vereinfacht dargestellt, keine Ahnung, eine Aktie steht jetzt bei $1,000, dann kannst du entweder nur einen Short-Put verkaufen, also bei 995, sagen wir mal, und du verlierst, wenn die Aktie sinkt. Du könntest aber auch gleichzeitig einen Short Call bei 1005 oder 1010 verkaufen. Und solange sich die Aktie dann zwischen 995 und 1010 in dem Beispiel bewegt, gewinnst du dann auf beiden Seiten, weil weder der Short Call verliert noch der Short Put verliert. Und im Gegenteil ist es sogar so, wenn die Aktie dann von 1000 auf 995 runterfällt, dann hast du sogar weniger Verlust, wie wenn du nur diesen Short Put geschrieben hättest, weil dann in dem Fall dieser Short Call automatisch günstiger wird, also du könntest ihn günstiger am Markt zurückkaufen, das heißt, du hast da einen größeren Gewinn gemacht, der dann zum Teil eben den anderen Verlust wieder ausgleicht. Und da man sich Aktien aussuchen kann, die nicht so stark schwanken, also man sollte das jetzt vielleicht nicht auf Tesla-Aktien oder sowas machen, sondern eher so auf diese langweiligen, trägen Dickschiffe.
So eine schöne Procter & Gamble beispielsweise.
Zum Beispiel, genau. Da kann man dann eben beide Seiten quasi für optionieren und hat dann trotzdem ein relativ ruhiges Leben und ist sogar einfach abgesichert, egal wo es hingeht.
Genau, Systematik des Rollens nochmal erklärt. Was macht man da genau?
Ja, was macht man da? Im Endeffekt schließt man die Position, die gegen einen gelaufen ist, und sucht sich meistens im selben Basiswert noch eine Option, die irgendwo meistens weiter in der Zukunft ist oder weiter weg vom aktuellen Kurs ist, und verkauft die dann wieder. Und gerade beim Rollen, um es kurz zu sagen, wenn das Auto, das du versichert hast, an die Wand gefahren ist, dann versuchst du die Versicherung noch um ein, zwei Jahre nach hinten zu schieben oder für die nächste Wand nur zu versichern und nicht für die erste und keine Ahnung. Also so kann man es vielleicht beschreiben. Im Grunde, man kauft eine Option zurück und verkauft eine andere. Und wie man das dann genau macht, das macht jeder Optionshändler anders, und da gibt es Millionen von verschiedenen Strategien und Gedanken dazu. Also ja.
Ja, nur, dass wir es auch nochmal drin haben, weil tatsächlich ist das natürlich ein wesentlicher Treiber, den man auch immer wieder machen muss, falls man eine Position schlechter läuft. Oder muss man natürlich nehmen, man kann sie halt auch einfach nur schließen und dann ist dicht. Aber genau. Ja, jetzt machst du deine Einnahmen und wir haben auch schon darüber gesprochen, was da die Basis dahinter ist, und du kommst ja auch durchaus, wenn ich jetzt so deine Kosten gehört habe, recht solide mit den Einnahmen aus, und das sorgt wahrscheinlich dafür auch, dass du nicht nur den Kapitalstock gleich hältst, sondern dass der auch noch weiter anwächst. Genau, wie viel Zeit ist, haben wir auch schon geklärt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Frage, bist du denn überhaupt zufrieden damit und jetzt auch, sage ich mal, dem Leben nach dem Kündigen sozusagen? Du hast am Anfang gesagt, du hast es nicht bereut. Was bedeutet deine aktuelle Lebenssituation für dich?
Tja, es gibt wie immer im Leben Positives und Negatives. Also es ist natürlich cool, jetzt nicht jede Woche wieder zum Arbeitgeber gehen zu müssen und da seine 8-9 Stunden runterklopfen müssen. Das ist schon mal schön, und auch, dass man quasi unbegrenzt Urlaub hat. Also ich meine, unsere Reisen, die würden gar nicht funktionieren, wenn wir noch in die Arbeit gehen würden. Ich kenne keinen Arbeitgeber. Also bei meinem war es schon immer so, wenn du länger mal wie 2 Wochen Urlaub am Stück haben wolltest, das ist jetzt schon ein Problem, da müssen wir mal schauen, ob das geht, geschweige denn monatelang. Aber ja, das ist schon mal schön, dass man das machen kann. Aber es ist auch nicht alles so rosig, wie man sich's immer vorstellt. Also erstens, du musst dir eine Aufgabe suchen. Wenn du den ganzen Tag nichts zu tun hast, das kann auch langweilig werden tatsächlich. Du brauchst irgendeine Aufgabe, weil nur Netflix schauen und auf der Couch dahin vegetieren, das ist dann auch nicht so cool. Deswegen habe ich mir eben auch das gesucht, dass ich diese App programmiere, weil das frisst jeden Tag doch ziemlich viel Zeit und es macht mir Spaß und es ist eine größere Aufgabe, die ich da habe. Und ja, was ist noch so ein Problem? Jetzt mal angenommen, du bist jetzt finanziell frei. Du willst dich mit deinen Freunden treffen. Die gehen aber alle in die Arbeit. Die haben keine Zeit unterm Tag, dass sie sich die mit dir treffen. Die haben immer nur das Wochenende, genauso wie du ja auch früher. Das heißt, da hast du schon mal definitiv ein Problem, das irgendwie dann erst auffällt, wenn man dann mal so weit ist. Also bei mir war es zumindest so. Und was auch dazu kommt, ist, du brauchst jetzt entsprechend Disziplin und Eigenverantwortung. Das hört sich jetzt blöd an, weil ich habe eigentlich diese Freiheit erreicht, aber du musst diszipliniert weitermachen. Du darfst jetzt nicht sagen, ich habe jetzt Vermögen XY, jetzt lasse ich es krachen oder so, sondern du musst immer im Hinterkopf haben, welche Budgets habe ich, wie viel verdiene ich, wie läuft es in der Zukunft, was kann ich überhaupt ausgeben, also da irgendwie nicht übermütig werden. Da musst du dich um so viel selber kümmern. Finanzplanung, Versicherungen, Krankenversicherung zum Beispiel. Das hast du sonst alles über den Arbeitgeber abgeklärt und du musst dich um nichts kümmern. Und auf einmal bist du da halt selber verantwortlich. Und ja, und ein Ding, was man noch ziemlich, was mir ein bisschen genervt hat in letzter Zeit, war das, war ja erst im SWR, der hat so eine Doku gedreht und das wurde jetzt überall ausgestrahlt an YouTube und schießt die Wandern überall und die Leute können da ja kommentieren. Und es ist unglaublich, wie viel Neider und Hater es im Internet gibt. Das ist echt krass. Und vor allem, was die dann alles da so absondern. Und ja, damit muss man dann auch irgendwie umgehen, gerade wenn man ein bisschen in der Öffentlichkeit steht. Ja. Jetzt glaube ich, habe ich den Faden ein bisschen verloren.
Ja, ich glaube, wir haben einen guten Rundumschlag gemacht. Also wieder arbeiten gehen kommt für dich erstmal nicht in Frage. Du bist trotzdem im Groben und Ganzen eigentlich zufrieden mit dem, wie es läuft.
Ja, ich behelfe mir ja ein bisschen. Also ich helfe diversen Leuten mittlerweile, wie sie den Optionshandel lernen können und bin mit denen in Kontakt übers Coaching quasi. Und ansonsten, ja, ich programmiere die App und so. Also ich bin eigentlich soweit glücklich und ich feiere das auch, dass ich so arbeiten kann an den Dingen in dem Tempo, wie ich selber will. Und das will ich ja gerne so beibehalten. Und ich habe jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, wieder in die Arbeit zu gehen. Das Einzige, was ich vielleicht hin und wieder ein bisschen vermisse, ist so die Mittagspause mit den Kollegen, wenn man dann zusammensetzt und über das dumme Projekt, sage ich mal, schimpfen kann, an dem man gerade gemeinsam dran hockt oder sowas. Das fehlt ein bisschen.
Ja, dabei hilft immer, das hängt natürlich auch je nachdem von der Situation ab, in der man ist, aber wenn man in einer größeren Stadt ist oder so, wo es auch andere so Selbstständige gibt, wo man sich halt so Communities anschließen kann und dann sich halt auch mit denen dann zum Beispiel in Mittagspausen oder so treffen kann, man natürlich die passende Location dafür haben, damit das möglich ist und auch Lust drauf haben.
Das ist tatsächlich genau das Schöne, was uns auf unseren Reisen so gut gefällt, weil gerade in Bali zum Beispiel, da sind so dermaßen viele Selbstständige, auch Deutsche und ja, mit denen kommst du in Kontakt und es ist so ein komplett anderes Mindset. Also in Deutschland, wenn du mit wildfremden Personen in Kontakt kommst und du erzählst denen so ein bisschen, ja, ich bin jetzt finanziell frei und ich mache an der Börse und keine Ahnung was. Ah, was, das wird doch alles nach unten gehen, der Crash kommt und du verlierst alles und was willst du da überhaupt? Und wenn du das dann den Leuten auf Bali erzählst, das sind alle so richtig, ja, geil, super, was du da machst, erzähl uns mehr, kann ich da auch irgendwas lernen? Also das ist so komplett anders und das macht dann richtig Spaß. Ich glaube, das ist auch so der Grund, warum es uns immer mal wieder, ja, auf diese Reisen zieht, weil wir da einfach andere Leute kennenlernen.
Ich glaube, es ist für Deutschland generell relativ wichtig, dass sich mal das Mindset etwas anpasst. Man muss jetzt nicht direkt der überschwängliche Optimist sein. Ich denke, es ist auch immer gesund, sage ich mal, Sachen kritisch zu sehen oder so. Aber wenn wir uns aus unserer aktuellen wirtschaftlichen Lage heraushelfen wollen, dann hilft nur Gründergeist, Anpackgeist, weniger Neid und mehr Anpacken.
Ja, definitiv.
Sehr gut. Und dann sind wir tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Ich fand, wir haben eine ziemlich gute Reise gemacht durch verschiedensten Sachen. Du hast schon angeteasert, du bist jetzt auch bald wieder auf Reisen. Wo geht's als nächstes hin?
Ja, man könnte sagen, wir fangen jetzt wenig frugal an, weil wir gehen jetzt dann für 42 Tage auf eine AIDA-Kreuzfahrt.
Oh ja. auch nett.
Ja, schon. Tatsächlich gar nicht mehr so teuer. Also es hat irgendwie, ich glaube, 3.000 bis 4.000 Euro für die gesamte Zeit pro Person gekostet mit Internet und Getränkepaket und allem Pipapo. Also es geht eigentlich.
Ja.
Und ja, von Hamburg nach Dubai. So. Einmal um Afrika rundum.
Geil.
Das
ist ja geil.
Ja, wir freuen uns schon total auf die Safaris, die wir gebucht haben. Hoffen wir, dass wir alle Big Five mal sehen werden. Und ja, von Dubai geht es dann eben wieder weiter. Bali, Malaysia, Thailand, so diese übliche Strecke, die wir so haben.
Sehr, sehr cool. Perfekt. Ja, da wünsche ich dir natürlich viel Spaß. Danke, dass du wieder dabei warst und dass du uns an deiner Geschichte hast teilhaben lassen.
Gerne. Schön, dass ich da sein durfte.
Bis denn. Ciao, ciao.
Mach's gut.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tipp.